Herzlich willkommen zur Nachmittagssession der Konferenz die Entgrenzung der Kunstgeschichte und das Ganze im Lichte der Theorien von George Kublers Buch The Shape of Time gelesen. Wir machen jetzt, nachdem die Überschrift dieser Sektion ja eigentlich heißt postkoloniale oder auch interkulturelle oder transkulturelle Perspektiven mit Kubler, vielleicht eine kleine Abweichung oder vielleicht auch nicht. Hans-Jörg Reinberger wird der nächste Redner sein. Er beschäftigt sich ja vor allem mit Wissenschaftskulturen. Vielleicht sind die aber unter dem Aspekt der materiellen Kultur auch nur sowas wie eine andere Kultur. Vielleicht hat es dann doch was zu tun mit der transkulturellen Perspektive bei Kubler. Ich möchte Hans-Jörg Reinberger ganz kurz vorstellen, obwohl das ja fast nicht notwendig sein wird. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, hat Philosophie, Linguistik, Biologie und Chemie studiert, was mich auch darauf gebracht hat, so ein bisschen darüber nachzudenken, inwiefern es denn sowas wie Biophile unter den Philosophen gibt. Kann ja auch sein, dass das eine verbindende Kategorie ist. Zu den Publikationen möchte ich wirklich nur eine ganz kleine Auswahl geben. Er hat ja auch Jacques Derrida übersetzt. Bekanntesten ist wahrscheinlich Experimentalsysteme und epistemische Dinge, ein Buch, auf das sich sehr, sehr viele Wissenschaftsforscher, aber auch zunehmend die Kunstwissenschaften beziehen. Oder ein weiteres Buch, das auch sehr mit unserem Thema hier zu tun hat, heißt Epistemologie des Konkreten von 2006. Die letzten Publikationen widmen sich einer Entität, die vielleicht sehr undinglich erscheint, nämlich Genetik, Postgenetik sind die Themen der letzten Jahre. Unter dem Aspekt der epistemischen Dinge allerdings haben die ja sehr wohl eine materielle Qualität. Und ich möchte ihn gern um den Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich hoffe, meine Stimme ist noch nicht so ganz wieder hergestellt. Also ich hoffe, dass ich gut verständlich bin, wenn das Mikrofon relativ nahe an mir dran ist. Ich würde eine kleine Revision des Titels vorschlagen, nämlich Revision anders zu schreiben. Und einen Bindestrich dazwischen zu tun, weil ich glaube nicht, dass es sich um eine, was wir normalerweise unter Revision verstehen, in diesem Sinne um eine Revision von George Kublers The Shape of Time handeln kann, sondern vielleicht eher um so etwas wie eine neue Insichtnahme. Nun, ich bin ja nun gerade als Wissenschaftshistoriker hier eingeführt worden, war das allerdings nicht mein ganzes Leben lang, sondern habe mich eine ganze Zeit lang mit den Wissenschaften, mit den biologischen Wissenschaften im Labor befasst, aber die Perspektive, die ich heute auf Kublers Buch und ich beschränke mich auf The Shape of Time. Ich glaube, es wäre vielleicht interessant, die anderen Schriften von Kubler auch mal in eine auf eine ähnlich intensive Weise zu rezipieren. Was mich immer oder von dem Moment an dem ich Kubler gelesen habe, das war im Grunde genommen auch genau die Zeit meines Übergangs aus dem Labor in die Wissenschaftsgeschichte. Und richtig angezogen gefunden durch eben im Grunde genommen zwei Dinge, die bereits im Titel des Buches und im Untertitel stehen. Das erste betrifft die Formen der Zeitlichkeit, Historizität oder auch Temporality. in denen sich künstlerische wie auch wissenschaftliche Entwicklungsprozesse vollziehen. Oder vielleicht ist das noch gar nicht so richtig gesagt, man müsste sagen, die Formen der Zeitlichkeit, durch die hindurch diese Prozesse Gestalt gewinnen. Also Zeitlichkeit ist nicht einfach ein Medium, in dem sich etwas abspielt, sondern was wir hier offensichtlich vor uns haben, ist so etwas wie auch die, sagen wir es mal ganz, ganz direkt, die Produktion von Zeit. Und das Zweite betrifft die Rolle eben der Dinge in diesen Entwicklungsprozessen und in dieser Schaffung von Geschichtlichkeit und von Temporalität. Also die Materialität der, sowohl der ästhetischen als auch der epistemischen oder eben vielleicht sogar auch der alltäglichen Dinge, um die sie sich drehen. Nun, Kubler, Sie können mich vielleicht korrigieren, aber so lese ich ihn, ist, denke ich, wie sein wissenschaftshistorisches amerikanisches Pendant, Thomas Kuhn, ein Strukturdenker. Thomas Kuhns Buch The Structure of Scientific Revolution ist, glaube ich, sogar im gleichen Jahr erschienen, auch 1962. Und insofern durchaus als ein transatlantischer Zeitgenosse, sagen wir, von Michel Foucault oder selbst von Jacques Derrida anzusehen. Während Foucault sich aber stärker für die Struktur einer Episteme interessiert, also die Struktur einer Episteme interessiert und darin, glaube ich, auch in gewissem Sinne zumindest dem Paradigmendenken Kuhns nahe kommt, geht es bei Kubler, wie bei Derrida, eher um die Struktur des historischen Prozesses selbst. Also um die Struktur der Vertikale und nicht die der Horizontale. Diese Vertikale sieht er aber nun nicht, gerade nicht als einen massiven und homogenen, anschwellenden oder abebbenden Strom, wie das für so viele Wissenschaftsgeschichten und sich auch so viele Kunstgeschichten charakteristisch ist, sondern sie ist für ihn aus Fasern mit Eigenzeiten zusammengesetzt. Ich zitiere: Stellen wir uns den Fluss der Zeit so vor, dass er die Form von Faserbündeln annimmt. Das ist ein Satz, der so ziemlich ganz am Ende von The Shape of Time zu finden ist und ich glaube auch prägnant zusammenfasst, was den Kern des ganzen Buches ausmacht. Also stellen wir uns den Fluss der Zeit so vor, dass er die Form von Faserbündeln annimmt. Nun, was hat mich an Kubler interessiert? Allgemeine Geschichte, Kunstgeschichte und auch Wissenschaftsgeschichte sind voll davon, zur Charakterisierung der historischen Zeit Anleihen bei der Biologie zu machen. Sei es bei der langatmigen Zeit der biologischen Evolution, sei es bei der kurzatmigen Zeit der biologischen Entwicklung eines Individuums, manchmal eben auch kurz Ontogenese genannt. Und beides will Kubler nicht gelten lassen. Es geht ihm um das Zeitmaß eigentlich historischer Prozesse, genau zwischen diesen beiden Extremen, also Evolution und Ontogenese, zwischen diesen beiden Extremen, also um die Möglichkeit von so etwas wie, könnte man vielleicht sagen, um die Möglichkeit von so etwas wie Kulturzeit, Cultural Time. Und er sieht diese Zeit eng mit den jeweiligen Objekten verknüpft, durch die sich solche Kulturen auszeichnen. Nicht, dass Kubler etwa Gesetze oder Stadien kultureller Entwicklung definieren möchte, ganz im Gegenteil. Es geht ihm um die Entwicklung und Bereitstellung eines begrifflichen Arsenals, mit dem in der Zeit sich erstreckende Muster oder auch Trajektorien. Und ich denke jetzt eben im Gegensatz zu dem schönen Vortrag, den wir heute Morgen ganz zu Anfang gehört haben, nicht um Trajektorien von einzelnen Objekten, die dann möglicherweise auch durch die Zeit hindurch gewisse Modifikationen erfahren möchten, sondern um Trajektorien von Objektfolgen. Kubler nennt sie dann eben Sequenzen und qualifiziert ja dann diese Sequenzen in vielfältiger Weise in seinem Buch. Um es mit einem Begriff der neueren Komplexitätstheorie auszudrücken, es geht eben, wenn ich es richtig sehe, um die Identifizierung von so etwas wie Mustern von, also die Komplexitätstheoretiker würden sagen, Muster von moderater Kompressibilität. Also nicht so etwas wie sozusagen übergreifende Stadien oder eben Abfolgen von Stadien, sondern eine etwas darunter liegende Verallgemeinerung, die nicht beansprucht, totalitär zu sein, glaube ich jedenfalls. Kublers ganzes Buch wird getragen von dem Anspruch, und das ist eine zusätzliche Dimension des Buches, die mich eigentlich eben wirklich auch fasziniert hat und gefangen genommen hat. Das ganze Buch ist eigentlich getragen auch von dem permanenten Anspruch, die Kategorien mit zu reflektieren, in denen die Geschichte von Kunstwerken sich darstellt oder dargestellt wird oder darzustellen versucht wird. Und mit diesen Kategorien eben nicht nur Sinngebilde in ihrer Idealität zu erfassen, sondern so etwas wie eine Materialsemantik der Dinge. Wie es bei Ernst Cassirer in den späten Studien zur Logik der Kulturwissenschaften heißt, ich zitiere Cassirer, dieses Erscheinen eines Sinnes, der nicht vom Physischen abgelöst ist, sondern an ihm und in ihm verkörpert ist, ist das gemeinsame Moment aller jener Inhalte, die wir mit dem Namen Kultur bezeichnen. Ende Zitat. Nun, nebenbei gesagt, diejenigen von Ihnen, die jetzt den Anfang, im Grunde genommen auch den ersten Satz von The Shape of Time im Kopf haben. Angesichts dieser Sätze Cassirers ist es natürlich eine kleine Ironie der Geschichte, dass Kubler es sich gleich in diesem allerersten Satz seines Buches ausgerechnet zur Aufgabe gestellt hatte. Ich zitiere, Cassirers einseitige Definition der Kunst als einer symbolischen Sprache zu überwinden. Also die Studien zur Logik der Kulturwissenschaften kann er wohl nicht gelesen haben. Also an Cassirer ist noch ein bisschen mehr, aber für Kubler ist das eben der Aufhängepunkt gegen einen bestimmten Zugang zur Kunstgeschichte, der zu seiner Zeit einfach dominant war, im Wesentlichen eben auf der symbolischen Ebene angesiedelt. Nun, wie dem auch sei, und auch wie es denn auch um Kublers Kassiererlektüre bestellt sei, seine Kunstgeschichte zielt weit über eben eine Betrachtungsweise, die vom Symbolgehalt von Kunstwerken ausgeht. Und was ich auch interessant finde und eben gerade für mich auch als Wissenschaftshistoriker dann sehr herausfordernd war, ist, dass sich an immer wieder an einzelnen Stellen des Buches so etwas wie eine Parallele zwischen Kunstgeschichte und Wissenschaftsgeschichte auftut. Nicht, dass das etwa dann letztlich in The Shape of Time zur Durchführung gelangt wäre, aber es gibt immer wieder diese Hinweise. Und ich zitiere Ihnen zitiere hier etwa eine etwas längere Passage. Obwohl Kunst- und Wissenschaftsgeschichte ihren Ursprung in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts haben, ist es doch eine überkommene Gewohnheit, Kunst und Wissenschaft voneinander zu trennen. Diese Trennung geht zurück auf die alte Unterscheidung zwischen freien und angewandten Künsten und hatte äußerst bedauerliche Folgen. Eine sehr wesentliche ist, das ist immer noch Zitat, dass wir sehr lange gezögert haben, die Prozesse, die Kunst und Wissenschaft gemeinsam sind, unter derselben historischen Perspektivierung in den Blick zu nehmen. Ende des Zitates. Nun, nicht, dass Kubler etwa, und heute Morgen ist darauf ja auch schon angespielt worden, die Differenzen zwischen etwa zwischen Wissenschaftsdingen und Kunstdingen für reduzierbar hielte, insbesondere nicht in Gestalt ihrer jeweiligen Produkte. Sehr wohl aber hält er sie vergleichbar im Prozesscharakter ihres Zustandekommens. Ihren, wie er es nennt, gemeinsamen Innovationsmomenten oder an anderer Stelle heißt es dazu auch ihren gemeinsamen Veränderungen und Veralterungen. Finde ich eine besonders schöne Übersetzung von Bettina Blumenberg. Ich glaube, im Englischen heißt es Obsoleszenz. Das hat sie mit Veralterung übersetzt. Das ist toll. Muss man erst mal drauf kommen. Und Kubler hat dabei, wenn ich es richtig sehe, einer ziemlich radikalen Umkehrung gehuldigt. Kunstgeschichte wie Wissenschaftsgeschichte sind ja reich an Darstellungen, in denen sich das Neue jeweils dem genialen Wurf eines Neueres verdankt. Also ein Produkt unerhörter Visionen. Bei Kubler verdankt sich das Neue aber nicht der Unerhörtheit eines bisher nicht dagewesenen Projekts, sondern, wenn man so will, das ist jetzt etwas verquer gesagt, der Unvorwegnehmbarkeit einer Retrojektion. Da bin ich auch nicht ganz einverstanden mit der Interpretation der folgenden Stelle, die wir heute Morgen gehört haben. Ich zitiere sie noch einmal. Jeder Künstler arbeitet im Dunkeln und wird nur von den Tunnels und Schächten früherer Werke geleitet, während er einer Ader folgt, in der Hoffnung, auf eine Goldgrube zu stoßen. Gleichzeitig aber muss er fürchten, dass die Ader schon morgen ausgeschöpft sein kann. Also ich lese hier, das Wichtige ist, an diesem Zitat ist, nur von den Tunnels und Schächten früherer Werke geleitet. Und zwar sozusagen mit dem Rücken zur Zukunft stehend. Also man sieht gewissermaßen, was bisher produziert ist und steht an dem Punkt, darüber hinausgehen zu sollen oder darüber hinausgehen zu wollen oder zu müssen, ohne den Blick an das Ende des Tunnels zu haben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und es ist ja auch nicht so, auch das ist, haben wir heute Morgen schon ein bisschen andiskutiert, dass Kubler dann den Kunstwerken etwa ihre jeweilige Einzigartigkeit absprechen würde. Ich zitiere ihn, Kunstwerke sind so einzigartig und unersetzbar wie, und jetzt kommt sozusagen der Gegenpart, auch das war schon in der Diskussion, wie Werkzeuge auf der anderen Seite weit verbreitet und abnutzbar sind. Also das ist diese bekannte und berühmte Gegenüberstellung von Gebrauchsdingen und Dingen ohne direkte Nutzanwendung, wobei aber, glaube ich, eben immer mitgedacht werden muss, dass das eine ideale Gegenübersetzung ist und dass alle konkreten Dinge sich gewissermaßen auf einer Skala dazwischen ansiedeln lassen. Aber was eben, also darum geht es nicht, letztlich um diese Differenz. Aber Kubler sieht die Kunst, und übrigens hier haben wir eine frappante Parallele zu Thomas Kuhn, wie Thomas Kuhn die Wissenschaft wesentlich als einen von, ich brauche jetzt einen Ausdruck, der sich in einem Aufsatz von Thomas Kuhn befindet, als einen von hinten getriebenen Prozess, a process driven from behind. Das ist in diesem Zitat auch, jeder Künstler arbeitet im Dunkeln. Oder mit Benjamin zu sagen, der Engel der Geschichte wird mit dem Rücken gegen die Zukunft getrieben. Also ein Prozess, dessen Fortgang sich eher der Bemächtigung von jeweils gegebenen Ermöglichungsbedingungen verdankt, als ihrer Ignorierung in der Beliebigkeit eines Gedankenblitzes oder einer frei getätigten Antizipation. Genau hier scheint mir der entscheidende Punkt der Kubler'schen Vorstellung von einer Annäherung zwischen Wissenschafts- und Kunstgeschichte zu liegen. Und genau hier ist ja oft gerade die Differenz zwischen den beiden gesehen worden. Nun, meine eigene historische Beschäftigung mit den Biowissenschaften des 20. Jahrhunderts hat mich, wie es manche von Ihnen vielleicht wissen, dazu geführt, für die modernen Wissenschaften jedenfalls, also spätestens seit dem 19. Jahrhundert, Arbeits- und Prozesseinheiten zu bestimmen, die ich unter dem Ausdruck Experimentalsysteme zusammengefasst habe, die, um in der Bildwelt von Kubler zu bleiben, zu sehen sind als so etwas wie in der Zeit sich erstreckende Fasern im Faserbündel der Wissenschaften. Also es kommt entschieden darauf an, dass wir hier ein Plural am Werk sehen. Kublers Vorstellungen über Serien, über Sequenzen, manchmal nennt er es auch Lösungsketten, sind hier durchaus relevant, obgleich sie, wenn ich das jetzt mal vergleichen möchte, bei Kubler in der Regel eine viel längere zeitliche Spur ziehen. Also die Sequenzen, von denen Kubler redet, erstrecken sich über also mindestens ein halbes Jahrhundert, manchmal sogar über etliche Jahrhunderte, währenddem die Zeitlichkeit von, glaube ich jedenfalls, von Experimentalsystemen viel stärker begrenzt sind. Auf der anderen Seite aber mit so etwas wie einer materiellen Kontinuität ausgestattet sind, die sich zwar ständig differenziell ändert, aber in der Regel nicht abrupt. Ich spreche jetzt von Wissenschaften. Natürlich kann es zu einem abrupten Ende eines solchen Experimentalsystems immer dann kommen, wenn nicht aus der eigenen intrinsischen Motivation heraus, aber dann, wenn ein alternatives System weitertreibende Lösungsmöglichkeiten verspricht, dann kann es durchaus relativ abrupt zur Aufgabe eines experimentellen Produktionszusammenhanges kommen. Und im Inneren von solchen Systemen herrscht ja dann auch so etwas wie eine besondere Konstellation zwischen, ich nenne es epistemische Objekte auf der anderen Seite und ihre technischen Bedingungen oder manchmal eben auch technische Objekte, wobei beide Entitäten voneinander abhängen und einander auch bedingen. Man könnte vielleicht diese Differenzierung auch in Verbindung bringen mit eine Differenzierung, die auch, wenn auch implizit heute Morgen in der Diskussion eine Rolle gespielt hat, und zwar die Differenzierung zwischen Medium und Objekt. In einem, was ja nicht unbedingt dasselbe ist, in einem solchen experimentellen, wissenschaftlichen Experimentalzusammenhang spielen eben die Instrumente, die Apparate, die Rolle von Medien, während dem die epistemischen Dinge oder die epistemischen Gegenstände eben sozusagen die Strukturen sind, um deren potenzielle Lösungsmöglichkeiten herum die ganze Veranstaltung Platz findet. Was aber nicht heißt, dass wir es hier mit einem Material Entrenchment etwa in dem Sinne zu tun hätten, dass epistemische Objekte ein für alle Mal epistemische Objekte sind und Medien ein für alle Mal Medien, sondern das sind eigentlich eher funktionelle Unterscheidungen, die durch Platzwechsel ineinander übergehen können. Nun, Ich habe ja relativ ausführlich über solche Strukturen gearbeitet, Experimentalsysteme und die in ihnen verhandelten und zum Vorschein gebrachten epistemischen Gegenstände. Darauf will ich jetzt mich nicht weiter kaprizieren, weil das auch irgendwie den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Es ist eine halbe Stunde, glaube ich, vorgesehen zu sprechen, und irgendwie hätte ich demnach noch etwa fünf Minuten Zeit. Also ich muss mal gucken, mich beeilen. Aber einen Punkt möchte ich doch noch kurz ansprechen, weil wir es hier ja eben mit zeitlichen Dynamiken zu tun haben und im Grunde genommen eben mit der Generierung von Wissen, also mit dem Prozess des In-die-Welt-Setzens von etwas. Und da geht es sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst, wenn ich es richtig sehe, um das In-die-Welt-Setzen von Dingen, die bisher noch nicht da gewesen sind. Und die Frage ist eben, wie kommt man dazu? Und wenn man jetzt nicht mehr akzeptiert, dass das alles hier entweder wie ein Phönix aus Asche oder wie Athene aus dem Haupt von Zeus kommt, dann muss man sich Gedanken machen über die Strukturen, die zeitlichen und eben auch die räumlichen Strukturen, in denen solche Dinge stattfinden. Ich habe es immer faszinierend gefunden, auch in Autobiografien von Wissenschaftlern zu lesen, und wenn es dann darum geht, sozusagen die eigene Arbeit zu charakterisieren bei den etwas reflektierteren Autobiografien. Es gibt natürlich auch viele solche Autobiografien, die nicht besonders reflektiert sind. Habe ich sehr schöne Hinweise eben genau auf diese Struktur gefunden, wie etwa bei einem Molekularbiologen, der an der Harvard University in den 60er Jahren arbeitete und von Experimentalsystemen als Forschungsgeneratoren sprach, Generators of Research. Oder etwa bei François Jacob, dem am Institut Pasteur arbeitenden Molekularbiologen, findet man die wunderbare Formulierung, dass solche Systeme Maschinen zur Hervorbringung von Zukunft seien. Die Maschinen à fabriquer de l'avenir. Und ich glaube, dass man genau dieses hier vielleicht ernst nehmen sollte. Nun, ich könnte jetzt hier fortfahren, will das aber nicht tun, mit der Charakterisierung von solchen Entitäten. Will aber einfach vielleicht nur sagen, dass man aus dieser, wenn auch sehr fragmentarischen Charakterisierung der Einheiten, in denen eben Forschung stattfindet und in denen auch epistemische Gegenstände wurzeln, dass aus ihnen ein entscheidender Schluss gezogen werden kann in Bezug auf genau diese Objekte, die hier Gestalt annehmen und auch überhaupt erst auftauchen. Sie sind ja nicht immer schon drin. Vor allem sind epistemische Dinge keine Endprodukte der Forschung, sondern die Endprodukte ebenfalls unserer modernen wissenschaftlichen Forschung sind technische Dinge. Epistemische Dinge sind charakterisiert durch permanente Unbestimmtheit, und man muss sie sich eher vorstellen, nicht als etwas, worauf sich sozusagen das Interesse richtet, sondern als die Triebkräfte, die Edukte, die Ausgangspunkte sozusagen der Forschung. Und eben genau als solche sind sie eminent historische Entitäten. Und zu ihrer Charakterisierung bedarf es demnach eben auch einer Zeitachse, denn ihr Hauptaspekt liegt in ihrer Transformation. So, nun gibt es hier, denke ich, zwar sehr viel, wenn wir auf, zum Schluss nochmal auf Kubler zurückkommen, darüber nachzudenken, was vielleicht an Gemeinsamkeiten und an, aber auch an Unterschieden zwischen der Produktion von ästhetischen Dingen und, ich nenne es, kürze es jetzt einfach mal ab, von ästhetischen Dingen und von epistemischen Dingen angeht. Aber es gibt sicher nicht so etwas wie eine strikte Parallelität, und darauf wollte ich eben auch gar nicht hinaus, und so habe ich eigentlich auch das Buch von Kubler nie gelesen, aber ich habe es eben für meine eigene produktive Arbeit als Historiker habe ich es genommen, wie der Naturwissenschaftler eben ein epistemisches Ding nehmen würde. Also für mich ist das Buch immer so etwas gewesen wie eine Entität, mit der man arbeiten kann. Und da interessiert es mich weniger, ob das dann in sich vollständig logisch und abgeschlossen ist oder so, sondern es interessiert mich interessiert daran, wie kann ich mit diesem Text arbeiten. Und es gibt aber schon, also es gibt diese strikte Parallelität, davon würde ich eigentlich gar nicht ausgeben wollen, aber es gibt, wenn ich es richtig sehe, eine von einer gemeinsamen Suche, die Formen der Zeit zu erfassen, getragene Überzeugung, eine Suche nach neuen Möglichkeiten, historische Zeit in ihren unterschiedlichen Materialisierungen darzustellen. Und ich zitiere abschließend noch einmal Kubler, wo er das, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck bringt, und hier fällt übrigens auch der Begriff Netzwerk. Wir benötigen ein Netzwerk aus anderen Maschen, das sich grundsätzlich von allen bisher üblichen unterscheidet. Aber ich glaube, dass dieses Netzwerk nicht allzu viel mit Actor Network Theories zu tun hat, mit ANT. Im Vergleich zu den von Kubler beschriebenen Sequenzen sind Experimentalsysteme allerdings eher Mikrostrukturen und nicht so sehr Makrostrukturen. Von Kublers Sequenzen, die er eng an ein jeweils gegebenes Form- oder auch Konstruktionsproblem und an seine Lösungen bindet, erscheinen Experimentalsysteme bezüglich der in ihnen enthaltenen epistemischen Dinge viel weniger, im Grunde genommen weniger festgelegt. Es ist nämlich durchaus an der Tagesordnung, dass im wissenschaftlichen Forschungsprozess sich nicht nur die Lösungen abfolgen und einander ersetzen können, sondern dass das Problem selbst, also das epistemische Ding mit anderen Worten, zur Ersetzung kommt, und zwar ohne, dass es einen Bruch in der Materialität des Systems gegeben hätte. Die konkreten Formen der Zeit einer als Geschichte der Dinge verstandenen Geschichte der menschlichen Erfindungen, also kulturellen Neuerungen, müssen, denke ich, jeweils so nahe am Material wie nur möglich untersucht werden. Und man muss sich auch vor vorschnellen Verallgemeinerungen hüten. Aber gerade aufgrund des Ansatzes, der ja genau darin besteht, der Logik des Materials den ihr gebührenden Platz zuzuweisen, werden sie sich, und das liegt dann eben in der Natur der Dinge, je nach den Bereichen der kulturellen Aktivitäten, die man vor Augen hat und mit denen man sich auseinandersetzt, auch mehr oder weniger signifikant voneinander unterscheiden. Das ist, was ich Ihnen mitteilen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus